Ich halte heute eine etwas abgeänderte Predigt von Daniel Rentschler. Der engagiert sich bei IJM und hat diese Predigt extra für den Sonntag für Freiheit geschrieben. Einmischen, das erlebt ja derzeit eine Hochkonjunktur. Die Menschen werden politischer, lauter und auch radikaler. Die einen wählen die AfD, die anderen wehren sich laut dagegen. Die Fridays for Future-Bewegung wächst. Die Jüngsten gehen auf die Straße und demonstrieren. Auch die Corona-Pandemie hat manchen auf die Straße zum Demonstrieren gebracht, wofür und wogegen auch immer. Und seit 3 Wochen gibt es immer wieder große Kundgebungen in ganz Deutschland gegen den Krieg in der Ukraine. Manche denken vielleicht, die Kirche versuche nun, auf diesen Zug aufzuspringen, um nicht abgehängt zu werden. Sie will auch ernst genommen werden und findet jetzt auch, dass man sich mal einmischen sollte. Kommt jetzt noch ein weiterer Punkt auf die Liste der To-Do-Liste der Kirche? Steht da mit Seelen retten und Ähnlichem nicht schon eigentlich genug drauf? Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass kein neuer Punkt dazukommt. Die schlechte Nachricht ist, dass dieser Punkt schon immer auf dieser Liste der Kirche stand. Und beim Sonntag für Freiheit geht es darum, was Gott wirklich wichtig ist. Das ist keine neue, sondern wirklich eine uralte und simple Botschaft. Sie ist aber unbequem und wird deshalb oft und gerne überhört. Der Text, den ich als Grundlage nehme, ist über 2500 Jahre alt und stammt vom Propheten Micha. An seiner Relevanz hat sich bis heute allerdings nichts geändert. Micha gehört zu den kleinen Propheten im Alten Testament. Das heißt, es sind gar nicht so viele Kapitel. Lest ihn doch mal einfach ganz durch. Er ist weder einfach noch angenehm zu lesen. Die Propheten hatten damals keinen schönen Job. Sie sahen, was alles in der Welt schief lief, und sie haben es angesprochen, weil Gott sie dazu gesandt hat. Gott zeigt ihnen klar auf, wie groß die Diskrepanz zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand war. Das Buch Micha wird eröffnet mit der Ankündigung, dass Gott herabkommt. Nicht sanft und leise und behutsam, sondern mit Feuer, Donner, Rauch und Erdbeben. Er hat lange genug zugesehen, was alles schiefläuft. Jetzt mischt er sich ein und droht ihnen an, dass die Assyrer und die Babylonier kommen. Und das war eine schlimme Drohung. Das waren die mächtigsten Völker damals. Gott kündigt dem jüdischen Volk Gericht und Zerstörung an, weil sie seinen Willen nicht befolgt haben. Das ist die Botschaft von Micha. Und wir lesen im Buch auch, was das Problem damals war. Haben sie ihre religiösen Pflichten nicht erfüllt? Waren sie nicht oft genug im Gottesdienst? Nein. Der Prophet Amos lebte ungefähr zur gleichen Zeit wie Micha und dort drückt Gott sich aus, sehr deutlich, und sagt, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Eure Gottesdienste, eure Lieder und eure Opfer, sie sind mir zuwider. Hört auf damit. Warum sagt Gott das? Weil die Diskrepanz zwischen dem, was geglaubt wurde, und dem restlichen Leben, was sonst unter der Woche geschah, viel zu groß war. Es passte nicht zusammen. Und Micha kritisiert 2 Bereiche. Einmal den Götzendienst und die Ungerechtigkeit. Das Volk Israel hat Gott mit Götzen vertauscht und es geht extrem ungerecht zu im Land. Im Micha 3, die ersten Verse, steht Folgendes. Hört ihr Anführer vom Volk Jakob und ihr Mächtigen aus dem Haus Israel. Ist es nicht eure Aufgabe, das Recht zu kennen? Sie aber hassen das Gute und lieben das Böse. Sie sind dabei, den Leuten die Haut abzuziehen und das Fleisch von ihren Knochen zu reißen. Sie haben das Fleisch meines Volkes gefressen, die Haut abgezogen und ihre Knochen zerbrochen. Sie haben alles zerhackt, wie für den Kessel, wie Fleisch, das in den Kochtopf kommt. Oder in Micha 2, wehe denen, die nachts Unheil planen und sich in ihren Betten böse Taten ausdenken. Kaum wird es morgens hell, führen sie sie aus, denn sie haben die Macht dazu. Gieren sie nach Ackerland, rauben sie es. Wollen sie Häuser haben, nehmen Sie diese weg. So üben Sie Gewalt am Besitzer und an seinem Haus, an jedermann und an seinem Eigentum. Michas Botschaft ist sehr klar. Weh euch! Gott ist wütend. Ihr gebt euch einer Selbsttäuschung hin, wenn ihr denkt, dass Gottesdienst und Alltag nicht zusammengehören. Es steht sogar im Buch Micha, dass sie sagten, der Herr ist mitten unter uns, uns kann ja nichts passieren. Es reicht doch, wenn ich Gott im Gottesdienst zufriedenstelle, der Rest ist meine Sache. Die Idee, dieses Verständnis vom Denken ist, dass sich unser Leben in geistlich und irdisch unterteilen lässt und beide Bereiche haben nichts miteinander zu tun. Und genau das klagt Micha an. So sieht Gott das überhaupt nicht. Und er wendet sich dabei vor allem an die Mächtigen im Volk. Er konfrontiert sie damit, dass sie die Armen ausbeuten und sich daran bereichern. Sie betrügen, sie hintergehen, sie bestechen Richter und sie suchen sich dann auch noch geistliche Leiter aus, die sie in ihrem Tun bestärken. Michas Zuhörer reagieren wenig erfreut auf seine Botschaft. Es ist ja auch nicht angenehm, scheinheilig genannt zu werden. Sie beschweren sich sogar bei Gott über Micha und fragen sich, was er denn sonst noch will. Reicht es nicht, was wir bis jetzt getan haben? In Micha 6, Vers 6 und folgende lesen wir rhetorische Fragen von den Menschen an Gott, als ob Gott etwas Unmögliches fordern würde. Dort steht, womit soll ich vor den Herrn treten? Wie kann ich mich angemessen verhalten gegenüber dem Gott, der in der Höhe wohnt? Soll ich mit Brandopfern zu ihm kommen, mit einjährigen Rindern als Opfertieren? Wird es dem Herrn gefallen, wenn ich ihm 1.000 Widder bringe und 10.000 Krüge mit Olivenöl? Soll ich mein erstgeborenes Kind hergeben, damit er mir mein Verbrechen verzeiht? Soll ich die Frucht meines Leibes opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? Also hier steht sozusagen, sollen wir jetzt nicht nur Tropfen, sondern Ströme von Öl opfern? Sollen wir nicht nur einen Schafbock, sondern Tausende geben? Ist Gott dann endlich zufrieden? Das ist die Art und Weise, wie das Volk reagiert. Und aus dieser Stelle wird deutlich, dass ihr Verständnis von der Beziehung zu Gott eher so einer Art Geschäftsdeal ähnelt. Sie opfern so viel Gott braucht und er gibt ihnen dann im Gegenzug Schutz für ihr Leben. Wir geben dir was, du gibst uns was, darüber hinaus lässt du uns bitte in Frieden mit deinen Ansprüchen. Ich finde, das ist vergleichbar mit unserer Beziehung zum Finanzamt. Ich reiche meine Steuererklärung ein, spätestens wenn mir Strafe gedroht wird, dann kommen Nachforderungen und dann gebe ich die Unterlagen noch hinterher, die ich vergessen habe. Das war es dann auch. Mehr Beziehung wünsche ich mir nicht zum Finanzamt und ich glaube auch, das Finanzamt wünscht sich das nicht von mir. Ich erledige einfach meine Pflichten. Und so dachten die Menschen damals auch in Bezug auf Gott. Ich tue meine Pflicht, wenn es eine Nachforderung gibt, okay, gibt es noch 100 Widder mehr, dann ist es aber doch gut und erfüllt. Gott, misch dich doch nicht ein in mein alltägliches Leben. Mein Leben und wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, das geht doch Gott nichts an. Das Problem dabei ist, mehr vom Falschen zu tun, ist immer noch falsch. Und die große Frage ist ja nun, was will Gott denn dann? Er selbst gibt die Auflösung in Micha 6, Vers 8. Und das ist ein sehr bekannter und toller Vers, wie ich finde. Dort offenbart Gott sich. Und die Menschen stehen da und die wissen ja irgendwie nicht, was will denn Gott eigentlich? Und er sagt, es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Da kommt nichts Neues dazu, da kommt Altbekanntes wieder vor. Und es folgt eine Zusammenfassung von dem, was die ganzen Propheten auf unterschiedliche Weise immer wieder gesagt haben. Und was die Menschen offensichtlich vergessen hatten. Und zwar, halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Also drei Punkte. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Das ist keine Wissenschaft, es ist einfach. Halte dich an das Recht. Tue nichts, was gegen das Recht verstößt. Lüge nicht, betrüge nicht, unterdrücke niemanden. Das Problem damals war aber, dass die Mächtigen die Gesetze festlegten, das ist ja auch bis heute so, und dass sie sie aber zu ihren Gunsten verbogen. Das Recht zu halten war also juristisch vielleicht richtig, aber es war nicht gerecht. Im hebräischen Text dieses Verses steht das Wort Mishpat, also haltet das Mishpat, das Recht. Es ist aber nicht irgendein Gesetz, sondern Mishpat ist göttliche Gerechtigkeit. Haltet die göttliche Gerechtigkeit. Ihr Sinn und Zweck ist es, die Gesellschaft zusammenzuhalten, sodass alle Menschen gut leben können und nicht nur die obersten 10%. Die Gerechtigkeit einer Gesellschaft misst sich nicht daran, ob sich alle an die Gesetze halten, sondern an der Frage, wie gerecht wird mit den Schwächsten umgegangen. Und das gilt bis heute. Die Gerechtigkeit einer Gesellschaft misst sich daran, wie wird mit den Schwächsten umgegangen. Und Gottes Herz schlägt für die Benachteiligten, die, die am Rande stehen, die nicht gesehen oder gehört werden. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Wir sollen so leben, dass Recht im Sinne von Mishpat, göttlicher Gerechtigkeit, floriert. Das ist auch unser Auftrag heute, deiner und meiner. Wenn wir sehen, dass dies nicht geschieht, sind wir aufgefordert, dem entgegenzutreten, lokal und global. Das ist nicht immer einfach und bequem, dafür müssen wir unsere Komfortzone verlassen und das kostet uns etwas. Aber was würden wir uns denn wünschen, wären wir in so einer Situation wie der Fischer, den wir eben gesehen haben? Millionen von Menschen, 40 haben wir gehört, wird in dieser Welt vorenthalten, in echter Gemeinschaft zu leben und sogar das Recht, wie ein Mensch zu sein. Sie werden wie Ware degradiert, sie werden ausgebeutet, zur Arbeit gezwungen, viele werden vergewaltigt. Einer von ihnen ist Kurani. Er ist aus dem Süden Indiens. Er wurde über Jahre in einem Steinbruch ausgebeutet. Das bedeutete härteste körperliche Arbeit, ohne eine Chance mal auf Entspannung, persönliche Entfaltung, Ruhe. Ohne eine Chance auch aus dieser Situation überhaupt irgendwann mal rauszukommen. Was würdest du dir wünschen an seiner Stelle? Uns an das Recht zu halten bedeutet, dass wir uns für die Schwächsten der Schwachen einsetzen. Sie verdienen unsere Aufmerksamkeit und deshalb gibt es diesen Sonntag für Freiheit. Halte dich an das Recht, das Mishpat, und sei menschlich zu deinen Mitmenschen. Das ist der zweite Punkt, sei menschlich zu deinen Mitmenschen. Menschlichkeit wünscht Gott sich. Gott will nicht, dass wir irgendwas tun, damit er zufriedengestellt wird. Er möchte, dass Menschen aufblühen können. Er möchte, dass Menschen mit ihren Begabungen sich entfalten und sich einbringen können. Deshalb will er, dass wir uns an das Recht halten und menschlich sind, damit es jedem Einzelnen seiner Ebenbilder, die hier auf der Erde sind, so gut geht, dass er oder sie sich einbringen kann. Gott liebt jeden Menschen. Und Jesus ist gekommen, damit Menschen lernen, was es heißt, Mensch zu sein. Gott wurde nicht Mensch, damit wir Götter werden, sondern damit wir lernen, was es heißt, richtig Mensch zu sein. Vielleicht denkt ihr jetzt, dass es damals nötig war, weil es ja auch eine harte Zeit war. Arme wurden brutal ausgebeutet, Menschen sogar die Haut abgezogen, wie wir eben gehört haben in dem Vers. Wir hier in Deutschland leben anders, in einer anderen Zeit. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir auch oft auf unseren eigenen Vorteil bedacht sind und das nicht selten auch auf die Kosten von anderen. Sobald es mich etwas kostet, bin ich mir schnell selbst der Nächste. Ich glaube, das geht wirklich jedem Menschen so. Unser Götze ist keine geschnitzte Holzfigur, wo wir sagen, oh, das ist jetzt Gott. Oft sind wir uns selbst Götze, bin ich mir selbst näher, als dass Gott mir ist. Und genau deswegen gelten die Worte von Micha heute noch. Halte es recht und sei menschlich zu deinen Mitmenschen. Vielleicht merkst du in deinem Konsum, dass deine eigenen Bedürfnisse zuerst kommen. Micha würde wahrscheinlich sagen, konsumiere menschlich, sodass alle in der Produktionskette ein menschliches Leben führen können. Und dann ist da noch der letzte Punkt. Lebe in steter Verbindung zu deinem Gott. Gott möchte eine Verbindung. Er fordert keine geistlichen Höchstleistungen. Dabei geht es nicht darum, dass er zufrieden ist und du einen Haken dran setzen kannst. Gott ist eben nicht wie das Finanzamt. Es geht darum, zu lernen, wie er die Dinge sieht. Wenn man eine Weile mit jemandem zusammenlebt, lernt man die Person kennen und weiß, was ihr oder ihm wichtig ist. Ich bin über 10 Jahre mit meinem Mann verheiratet. Und in vielen Situationen, wenn ich eine Entscheidung treffen muss und er ist gerade nicht da, weiß ich, was er dazu sagen würde. Und ich kann auch gerade in meinem Beruf, wir sind ja auch Kollegen, Entscheidungen treffen, die in seinem Sinne sind, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, eine solche Beziehung wünscht Gott sich auch mit uns. Er möchte, dass wir ihn so gut kennen und so nah an ihm dran sind, dass wir wissen, was sind Entscheidungen in seinem Sinne. Und dann macht zum Beispiel auch der Gottesdienstbesuch wieder Sinn. Wir gehen nicht hierhin, um unsere Pflicht zu erfüllen, um da zu sein, um ihm ein Häkchen dran zu setzen, sondern wir gehen in den Gottesdienst, um Gott zu begegnen. Wir sollen lernen zu sehen, wer es braucht, dass wir uns einmischen, wer unsere Menschlichkeit braucht. Nochmal zurück zu Korani aus Indien. Er lebt heute in Freiheit. Weil die Mitarbeiter von IJM Beweise gesammelt haben und lokalen Behörden, die gezeigt haben und deutlich war, er ist ein Sklave und es darf nicht sein. Auf die Frage, was für ihn Glück bedeutet, erzählte er von dem Moment, wenn er nach einem langen Tag, wo er am Straßenrand Melonen verkauft hat, abends vor seiner Hütte sitzt und seinen Kindern beim Hausaufgabenmachen zuschauen darf. Das ist Koranis großes Glück. Er darf heute in Würde und in Freiheit leben, weil sich Menschen für ihn stark gemacht haben. Vielleicht bist du jemand, dem Nöte und Ungerechtigkeit sehr zu Herzen gehen. Wenn man einmal hinschaut, kann das auch sehr erdrückend sein. Mir geht es selbst immer mal wieder so. Doch da dürfen wir uns dann auch klar machen, dass die Weltverantwortung nicht bei uns liegt. Es gibt einen Grund, warum Micha sich zuerst an die Reichen und die Mächtigen wendet und sie kritisiert. Denn sie haben die Macht, den großen Hebel zu bewegen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir politisch aktiv sind. Wir können zum Beispiel an die Regierung appellieren, dass sie ihren Teil tut, indem wir uns für saubere Lieferketten einsetzen, in denen nicht Menschen versklavt und ausgebeutet werden. Wir können Petitionen unterschreiben, die in die Richtung gehen. Wir sind aufgefordert, unsere Stimme zu erheben und die Mächtigen an ihre Verantwortung immer wieder zu erinnern. Wenn man sich nun all diese großen Herausforderungen und Themen ansieht, ist es schwer, nicht entmutigt zu denken. Was kann ich denn für einen Unterschied machen? Meine Kraft ist doch viel zu klein, meine Finanzkraft auch, um bei 40 Millionen Menschen in Sklaverei etwas zu bewirken. Doch es gibt ein altes afrikanisches Sprichwort und ich glaube, es ist nicht ohne Grund afrikanisch. Das besagt, wer so denkt, der hat noch nie eine Nacht im Zelt mit einer Mücke verbracht. Unsere Kraft ist gar nicht so klein und eine Mücke kann ganz schön doll nerven. Und in diesem Sinne, geh mit Gott und werde Mensch. Geh in steter Verbindung mit Gott weiter. Sieh, was er sieht, lache, wo er lacht und weine, wo er weint. Sei menschlich zu deinen Mitmenschen und halte dich an das Mishpat, an das Recht. Und misch dich ein. Amen.